Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten EM-Studio nach dem Eröffnungsspiel. Deutschland gegen Schottland.
Schalalalalalalala.
Schalalalalalalala. Die sitzen halt, die wollen, also das Ding an dem Kultumler, der muss halt auch knackig kommen, du kannst keinen Leerlauf lassen.
Nee.
Und wenn ich, manchmal habe ich so eine kleine Pause in meinem Redefluss, weil ich jetzt auch gerade von dir noch abgelenkt wurde und gar nicht genau wusste, was ich, so egal. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben einen freudigen Anlass.
Ich habe ein halbes Bier getrunken, ich bin so breit.
Du musst gleich noch Auto fahren.
Wer?
Du musst mich nach Hause fahren.
Ich kann nicht mehr fahren, Nils.
Nach einem halben Bier.
Das ist ein 0,3er. Ich habe bestimmt 0,3. Wie viel ist die Hälfte von 0,33?
Das kann man überhaupt nicht ausrechnen.
Ja, muss Scheiß, man ganz ich gehe jetzt gleich noch auf den Kiez.
Ja.
Ja. Du bist so richtig steil, Leute.
Wir sehen uns auf der Reeperbahn. So, Leute, kommen wir zum Spiel. Sprechen wir ein bisschen drüber.
Hallo und herzlich willkommen zum EM-Studio. Alle, die jetzt hier live dabei sind, guten Tag. Alle, die auf YouTube einschalten, euch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir senden das hier auch live, deswegen ist es ein bisschen chaotischer, als ihr es sonst ohnehin schon kennt.
Ich finde es nicht chaotisch.
Und jetzt lasst uns doch sprechen über das Spiel, das wir gerade gemeinsam geguckt haben.
Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid.
Auch
an alle, die auf YouTube gucken, ist live ein bisschen chaotischer. Lasst uns doch jetzt zum Spiel kommen.
Können wir noch mal kurz die Totale sehen? Weil guck mal, das sieht so aus, als ob wir auf so einem Loch sitzen. Siehst du, als ob es da so ewig tief runtergeht.
Ja, das ist auch real.
Ja, meine Füße baumeln noch.
Hilfe, Vorsicht. Ich habe eigentlich gedacht, du machst den Gag weiter. Egal, Combo Breaker. 5:1 geht es aus, das Spiel. Wir haben im Vorfeld einige Skeptiker gehabt. Die hatten kein gutes Gefühl. Wir wissen, alle Gefühle sind nicht dein Ding. Im Zweifel solltest du nicht auf sie hören. Das ist nicht deine Expertise.
Mir war das von vornherein klar, 5:0.
Ja, hast du ja auch immer so gesagt, auch beim Tipp, als du nicht 5:0 gesagt hast, war für dich immer klar, ich lüge jetzt lieber, damit das
am Ende... Ich bin ja Pessimist an der Stelle auch.
Ganz genau.
Ich hau jetzt mal einen raus.
Ja?
Dieses Gegentor stört mich.
Ja, das ist ein kleiner Makel, ne?
Es hat, in der Euphorie hat es mich ein bisschen zurückgeworfen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so...
Vielleicht ist das aber auch ganz gut, damit du nicht gleich mit so einem 6:0-Gefühl gegen Ungarn ins nächste Spiel gehst, sondern es hat dich gegroundet.
Ja, aber es zeigt so ein bisschen, dass man verwundbar ist. Weißt du, es ist so, if it bleeds, we can kill it, mäßig so. Weil du hast auch gemerkt, dass die Schotten nach dem Tor waren die stärker. Das war die stärkste Phase nach dem Tor der Schotten, wenn man überhaupt von starken Phasen der Schotten reden kann. Aber irgendwie, das darf nicht passieren.
Da muss drüber geredet werden, das machen wir auch. Wir kommen gleich...
Und gleich mal das Negative bei dem 5:1.
Ja. Wir kommen gleich zur katastrophalen Abwehrleistung, die dieses Gegentor ermöglicht hat. Vorab möchten wir über die mittelgute erste Halbzeit sprechen, die einige echt mittelgute Ansätze gezeigt hat, um es auf Deutsch auszudrücken. Es war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Ich fand, es war ein klarer Plan ersichtlich. Du hast gesehen, okay, Deutschland mit Toni Kroos immer im Spielaufbau. Du hast gesehen, sie warten geduldig auch mal, bis die Schotten sich ins Pressing trauen. Das haben sie selten gemacht. Aber ab und zu haben sie dann mit 4, teilweise 5 Leuten sich auch ein bisschen über die Mittellinie getraut. Und dann wurden direkt die Lücken auch ausgenutzt. Gündogan hat das sensationell gemacht vor dem, war es das 2:0? Und davor auch das 1:0 mit dem Pass von Kroos, Seitenwechsel auf Kimmich, der dann davor schon mal eine ähnliche Situation hatte, wo er ein bisschen zu lange gebraucht hat, beziehungsweise vielleicht auch gemerkt hat, mir fehlen so die Anspielstationen, hat er ein bisschen wieder Tempo rausgenommen und da hat er den einlaufenden Wirtz gesehen und das ging dann wirklich schnell und du hast bei allem das Gefühl gehabt, das ist der Plan, den sie verfolgen und der ging richtig auf und Schottland wiederum, muss man sagen, hat gar kein Mittel gefunden. Ich hätte auch damit gerechnet, dass sie vielleicht versuchen, ähnlich wie es Griechenland in den Testspielen getan hat, wie es in den Turnieren davor auch immer wieder der Fall war, dass man sich hinten reinstellt und Deutschland dann über Konter auch wirklich ärgert, erfolgreich ärgern kann. Und das hat Schottland überhaupt nicht hinbekommen. Da die Frage, wie sehr lag es auch an der mangelnden Qualität der Schotten? Und inwiefern hat vielleicht auch Deutschland eben durch Qualität das überhaupt erst gar nicht zugelassen?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem gewesen. Also wenn wir die deutsche Mannschaft betrachten, die Aufstellung, die hätte man ja auch so 1:1 vorhersehen können. Also da hat ja wirklich Nagelsmann keinen Hehl draus gemacht, wie er in dieses Turnier gehen möchte. Mit Kroos, wie du gerade gesagt hast, als Quarterback hinten, der dann mit den Innenverteidigern eine Dreierkette bildet. Außenverteidiger schieben vor, du hast eine ganz klare Positionsstruktur. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis gewesen. Und das ist auch kein Geheimnis gewesen, wie du gesagt hast, dass die Deutschen, wenn sie ins Spiel reinfinden, wenn sie erstmal in die Passen reinfinden, dann sind sie sehr schwer aufzuhalten. Und die Schotten haben es aber dann auch gar nicht mehr sich getraut, wie du es schon gesagt hast, irgendwie rauszuschieben, weil sie relativ früh gemerkt haben, immer wenn wir rausschieben auf groß, dann ist sofort der Gündogan im Rückraum frei. Und da war auch dann die Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld sehr selten gut. Du hast gerade das 1-0 erwähnt, genau diese Situation. Sie rücken ein bisschen raus, Groß spielt die Verlagerung, Kimmich ist völlig frei. McGinn läuft dann mit Gündogan mit, dadurch wird dann der Rückraum völlig frei und ich glaube, Wirtz hat das Tor geschossen, ja, kann dann einfach reinschießen. So, das war halt wie am Reißbrett geplant. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis gewesen, dass die deutsche Mannschaft so spielt und dementsprechend dann schon ein bisschen enttäuschend, dass dann eine schottische Mannschaft, die in der Qualifikation 2-0 gegen Spanien gewonnen hat, so überhaupt nicht darauf eingestellt war, dass die Deutschen diesen Spielzug machen werden. Und da haben sie halt sehr, sehr viele Fehler gemacht. Also muss man sagen, ja, Deutschland hat da wirklich, und da kommen wir gleich noch ausführlicher zu, sehr viel richtig gemacht, aber Schottland war auch komplett neben sich in diesem Spiel und wirkten auch nicht auf den Gegner vorbereitet.
Ja, da war natürlich auch direkt Euphorie drin, als man auch gesehen hat, das klappt. Ne, man muss da die ersten Minuten erstmal schauen, okay, welche Qualität hat der Gegner auch, inwiefern geht der Plan auch auf. Und ich fand dann, als relativ schnell klar war, das funktioniert heute, Deutschland kommt zu Chancen, dass dann auch relativ schnell eine Sicherheit da war, dass die deutsche Mannschaft auch gemerkt hat, okay, das funktioniert hier heute, was wir machen. Und dann fand ich es auch echt sehr schön, dass die beiden Youngster, Wirtz und Musiala, die ersten beiden Tore geschossen haben, von denen man so viel erwartet. Und ja, das ist ein sehr, sehr schöner Auftakt.
Schöner kannst du die Geschichte doch eigentlich gar nicht schreiben.
Ja.
Bei dem, wie angefangen bei Nagelsmann, der kommt und du das Gefühl hast, okay, da ist die Chance, dass sich vielleicht nochmal was entwickelt. Dann die Rückkehr von Kroos, dann diese Geschichte jetzt kurz vor der Europameisterschaft, warum Kroos kommt, weil es das Team ist, mit dem er sieht, dass er einen Titel gewinnen kann. Dazu gehören klar zwei der talentiertesten Fußballer der letzten 20 Jahre, die Deutschland gesehen hat, die in ihren Vereinen gute Rollen spielen, aber von denen in der Vergangenheit immer junge Talente, und da gehört ja auch Sané dazu, nicht so in der Nationalmannschaft funktioniert haben, wie sie es vielleicht in den Vereinen gemacht haben. Und dann werden die bilderbuchmäßig in den ersten 20 Minuten beide quasi so inszeniert, dass das Selbstbewusstsein jetzt auf jeden Fall mindestens fürs nächste Spiel reicht. Also ist eine tolle Geschichte einfach.
Ich finde halt, die Körpersprache war das, was auch der große Unterschied war zu jetzt zum Beispiel zu Katar. Irgendwie hatte ich von Anfang an, auch schon eigentlich schon vorher, wenn man so Interviews und so gesehen hat, also man hatte schon irgendwie das Gefühl, es herrscht irgendwie eine andere Stimmung innerhalb der Mannschaft, auch ein anderes Selbstbewusstsein. Es wurde ja auch sehr offensiv schon in den Interviews immer gesagt, auch von den Spielern. Das war natürlich auch wahrscheinlich intern abgesprochen, dass man sich so präsentiert, aber dass man sich auch selber stark geredet hat, dass man auch so gesagt hat, nein, wir sind hier EM im eigenen Land, wir wollen zeigen, was wir können und so weiter. Das hat mir gefallen, schon in der Kommunikation, die zur EM dann geführt hat. Und ich finde, das hat man auch dann gesehen, schon mit den ersten Aktionen, da war eine andere Körpersprache, irgendwie die Spieler waren direkt da, also von der ersten Minute an. Es gab's ja auch oft so, dass man 20 Minuten verschlafen hat, bis dann erstmal irgendwie was ging. Hier war direkt vom ersten Pass an, der schon weit in die Hälfte gespielt wurde, hatten wir schon hier gesagt, oh, da geht schon was. Und dann hat man's auch an so Spielern, finde ich, wie Gündogan heute, hat man's ganz besonders gesehen. Er war ja fast nicht wiederzuerkennen. Ich will ihm jetzt da nicht zu nahe rücken, ist ein toller Spieler. Aber so habe ich ihn lange nicht in der Nationalmannschaft gesehen. Ein richtiger Leader, die Frage nach Kapitänsbinde und so weiter. Und die ganze Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist, mit einer fantastischen Leistung einfach erstickt, wenn man so will. Und also natürlich waren die Schotten auch nicht gut, das muss man sagen, aber es ist natürlich immer die Frage, sind sie so gut, so schlecht, weil wir so gut sind oder umgekehrt. Es hat mich ein bisschen gewundert, ich hätte ein bisschen mehr Bissigkeit erwartet von den Schotten, dass sie uns vielleicht ein bisschen den Spaß am Spiel nehmen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie Tiki-Taka gegen uns spielen, aber die sind ja gefühlt auch in keinen Zweikampf gekommen. Es war auch ein relativ faires Spiel. Klar, es gab diese rote Karte, aber es gab keine wirklich krassen Zweikämpfe oder irgendwie so dieses, wo ich habe gedacht, so die Schotten, die werden uns den Schneid vielleicht abkaufen, die werden ungemütlich sein, die werden dem Toni auf dem Fuß stehen und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, fast alle Spieler hatten immer Zeit, sich aufzudrehen, zu gucken, Toni Kroos wirklich wie so ein Quarterback, der eine gute O-Line hat, die ihn verteidigt, aufgedreht geguckt, konnte die geilen Pässe spielen und so. Also es war schon auch eine wirklich sehr, sehr gute Leistung, zumindest die ersten so 60, 70 Minuten.
Die Statistikzahlen sind, also weil du es gerade gesagt hast, Deutschland hat doppelt so viele Fouls gespielt wie die Schotten. Obwohl gerade bei so einem Fußballspiel ich doch denke, wenn du schon nicht hinterherkommst, dann musst du ja mit Fouls dem Gegner zeigen, hör auf mit deinem Tiki-Taka-Fußball hier, ne? Weil ich spiele nur ein bisschen mit den Zahlen um, die ich gerade alle lese. Eine Passquote von 94% bei Deutschland, ja, fast bei 700 Pässen. Das sind ja die Indizien, wenn Schottland sportlich nicht mithalten konnte, offensichtlich relativ schnell klar, dass dann auch diese zweite Ebene den Schotten einfach gefehlt hat.
Aber es war halt auch so, dass die Deutschen haben so schnell auch den Ball abgeschossen, war ja fast die ganze Zeit One-Touch. Also es gab gar nicht so viele Möglichkeiten für die Schotten dann mal in den Kampf zu kommen, weil eben nicht dieses Ball verschleppen und auf dem Ball stehen und gucken und warten und so weiter, sondern der Ball ging immer, und wenn es auch manchmal waren es nur so kleine Pässe über einen Meter oder so, wo es hin und her ging, um sich ein bisschen, einfach vielleicht nur eine Körperdrehung zu ermöglichen oder so. Also da war ständig Bewegung. Ich habe da wirklich drauf geachtet, wie auch die Deutschen, ständig war Bewegung. Jeder hat versucht, Lücken zu reißen, sich anzubieten. Der Füllkrug, als er eingewechselt wurde, der ist hintenrum, dann nach vorne, dann wieder angetäuscht nach links, ein Kimmich ist immer rein, dann wieder raus. Es war ständig Bewegung. Und das ist ein großer Faktor, glaube ich, auch gewesen, warum die Schotten gar nicht irgendwie erst in die Zweikämpfe reingekommen sind.
Mhm. Die Chancenauswertung ist sicherlich auch ein Thema. Wir haben in vergangenen Turnieren Spiele gegen Japan gehabt, wo man auch lange Zeit diese Sicherheit gespürt hat und unglaublich viele Chancen sich rausarbeiten konnte. Die hat man dann nicht gemacht und ist dann am Ende noch ins Messer gelaufen. Diesmal waren relativ schnell dann auch Tore dabei rausgekommen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Und dann mit dem 3:0 war dann auch das Spiel vorbei, weil das auch in Kombination mit einer roten Karte war. Wir haben es ja besprochen. Ich glaube, da muss man nicht so lange drüber reden, weil es eine klare rote Karte war. Also klarer Elfmeter in erster Linie, aber dann auch, finde ich, eine klare rote Karte, weil er wirklich mit gestreckten Beinen aufs Schienbein geht. Und
weißt du, was ich da cool fand? Also, Entschuldigung, aber wir haben alles Fußball gespielt. Was fandst
du daran cool?
Ja, Mann, nee, cool in Form von, wie auf was für Gedanken dieser Typ gekommen sein muss. Er hat ja nicht versucht mit einem Bein, sondern er hat versucht, also 3 Meter von der eigenen Tour mit beiden Beinen gestreckt da reinzugehen. Also, dämlicher kannst du es ja einfach nicht machen. Das machst du vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle und das ist schon dämlich genug in der Außenlinie. Aber ich fand das, also die Bilder, die Zeitlupe war überragend, ehrlicherweise. Das war Schottland. Da hat er wahrscheinlich die alten Statistiken schon gehört und hat gesagt, wir spielen hier nur Kacke. Dann sorge ich in einer Szene mal dafür, dass die Leute wenigstens wissen, dass Schottland da ist.
Ich glaube, dieser ganze Spielverlauf war natürlich auch gut für unsere Mannschaft. Weil du führst nach 10 Minuten 1:0 mit der ersten, also mit der zweiten größeren Chance. Jetzt hat er doch seine Abseitschance davor. Dann kurz darauf das 2:0 hinterher, die rote Karte dann noch hinterher. Also das ist natürlich auch dazu geeignet, dass deine Brust halt mit jeder Aktion größer wird und dass du halt auch dann merkst, ein Groß braucht das nicht. Ein Groß spielt da seinen Stiefel runter. Aber das andere Akteure, dann Andrich, Tar Rüdiger, dass die dann mit jedem Pass auch dann gewachsen sind. Und du dann auch gemerkt hast, da funktioniert halt irgendwann alles. Und das Musiala zum Beispiel, am Anfang fand ich noch ein bisschen nervös, hatte der geblockt und hat dann noch ein bisschen so ein, zwei Ballannahmen verstolpert. Aber dann ist der halt richtig geil ins Spiel reingekommen. Ich habe gerade geguckt, 100% Passquote, 5 erfolgreiche Dribblings. Es ist schon wahnsinnige Werte, die er da schon wieder aufgerufen hat. Also ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das einfach dazu getaugt hat, dass deine Brust halt so nach und nach immer weiter rausgeht.
Und nochmal zurück zu Gündogan, du hast es ja auch schon gerade erwähnt. Ich fand auch einer der besten Spieler auf dem Platz, weil er auch so dieses Bindeglied war zwischen Kroos dann und auch Musiala, Havertz und Wirtz vorne. Und mit seiner Erfahrung hat er da, glaube ich, auch viel bewirkt. Und ich fand die Ballmitnahme vor dem 2:0 war überragend, wie er direkt das Tempo auch beibehält und dann noch diesen Pass spielt. Das war wirklich Weltklasse. Und das war unglaublich wichtig für ihn, so einen erfolgreichen Auftakt zu haben, weil in den letzten Wochen immer wieder die Diskussion kam, ja, der Einzige, der da vorne abfällt, der vielleicht nicht so spektakulär ist, ist Gündogan. Sollte man nicht lieber einen Sané bringen oder meinetwegen den Havertz zurückziehen und einen Füllkrug reinsetzen? Und er hat sich wirklich, das war ein Statement von Gündogan. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass er nach dem Foul vielleicht verletzt raus muss. Das hätte direkt dann dieses Aufblühen so ein bisschen wieder erstickt. Ich glaube, wir haben heute wirklich gesehen, weshalb Gündogan Kapitän ist, weshalb er in diese Mannschaft gehört. Und was er eben auch ermöglicht gegen tiefstehende Gegner, wenn es darum geht, mit kurzen Pässen, mit schnellen Bewegungen so eine tiefstehende Abwehr auseinanderzureißen und Lücken zu finden, da passt er halt auch wunderbar, finde ich, vorne mit rein. Er hat eben aber auch die Option, sich fallen zu lassen und beim Aufbauspiel teilzunehmen. Also das war wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Und ich glaube, da gibt es einige Kritiker und Kritikerinnen, die sich jetzt vielleicht mit, sag ich mal, ähnlicher Vehemenz, mit der sie gefordert haben, dass Gündogan nicht in diese Mannschaft gehört, jetzt vielleicht dann auch mal gegenteilig äußern könnten.
Ja. Es ist halt, was halt jetzt so ein bisschen übrig bleibt, ist so, wo ist jetzt diese Leistung einzuordnen? Es fehlt jetzt natürlich noch, es ist das Eröffnungsspiel logischerweise, es fehlen die anderen Vergleiche und so weiter. Das war jetzt ein super Spiel von Deutschland. Ich kann jetzt natürlich überhaupt noch nicht einschätzen, wie repräsentativ ist dieser Sieg jetzt auch? Das wird jetzt natürlich gegen die Schweiz und Ungarn, die man noch mal so ein bisschen stärker als Schottland wahrscheinlich einschätzt, wird man das sehen. Ist trotzdem überraschend, weil die Deutschen haben ja nicht, also das Überraschende war, dass es ja überhaupt keine Überraschung gab im deutschen Spiel in dem Sinne. Und Schottland trotzdem nicht wusste, wie sie drauf reagieren sollen. Also die wussten ja auch, was auf sie zukommt und haben aber kein Mittel gefunden. Und das ist halt jetzt so die große Frage, ob das jetzt auch weiter so hin, also weiterhin so gelingt, weil es war halt schon, also mir zumindest, mir ist aufgefallen, wie viel Platz teilweise Deutschland hatte um dieses Spiel, also sag ich mal bis 20 Meter vom Tor fast ohne Gegenwehr, ohne größere Gegenwehr zu spielen. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das noch so häufig passieren wird innerhalb dieses Turniers. Mhm. Also das wird die große, interessante Frage sein, was für Erkenntnisse kann man jetzt auch aus diesem Spiel fürs weitere Turnier ziehen.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Stärken, die deutsche Mannschaft hatte, beziehungsweise hat allgemein, sind sehr gut zur Geltung gekommen. Also das waren auch so Stärken, wo ich mich nach den Tests gegen Griechenland und gegen Ukraine gefragt habe, sind die noch da? Also einmal dieses ruhige Ballbesitzspiel, dass man jeden Gegner sich zurechtlegen kann. Diese Übersicht auch, die alle Spieler hinten in der Abwehr haben, dass sie die Leute vorne einsetzen können. Eine sehr gute Rolle für Musiala, für Sané, für Musiala, für Wirtz, für Gündogan, die da eben vorne mitspielen, und Havertz vorne drin. Dieses Ballbesitzspiel, der Übergang ins letzte Drittel und dann auch, wie sie es ausspielen, auch mit der Kombinationsfreude. Und all diese Stärken, die konnten sie jetzt gegen Schottland richtig abrufen. Aber ich frage mich halt noch, was ist mit den Schwächen, die wir ja auch gesehen haben gegen Griechenland zum Beispiel? Was ist, wenn der Gegner vorne anläuft? Was ist, wenn der Gegner halt wirklich mal über längere Zeit, nicht nur so ein, zwei Situationen, über längere Zeit Druck macht? Was ist, wenn der Gegner hinten rausspielt und wenn der Gegner halt wirklich gut hinten rausspielt? Wie gut ist die deutsche Mannschaft dann? Und auch wie verhält sie sich, wenn sie mal eine Phase hat, wo sie 4, 5, 6 Minuten am Stück den Ball nicht hat? Das ist natürlich noch Fragen, die kannst du nach diesem Schottland-Spiel nicht beantworten. Aber was absolut top ist, ist, dass die Stärken, die diese Mannschaft hat, die sind wirklich da. Die sind wirklich auf dem Moment genau so da, dass sie es abrufen können.
Es macht auf jeden Fall mehr Hoffnung darauf, dass wenn in der Zukunft Mannschaften kommen, die sich halt genauso nicht am Fußballspiel beteiligen wollen, dass Deutschland offensichtlich Ruhe und Mittel hat, um das zu knacken. So, die Verteidigung, die komplette Verteidigung hat ja im Prinzip nicht einmal in diesem Spiel, vielleicht einmal im Strafraum eine Situation gehabt, in der sie sich ein bisschen beweisen musste, aber selbst da. Und da wurde es gleich ein bisschen eng hinten bei Kimmich auf rechts, da wurde gleich einmal überlaufen, dann war sofort ein bisschen Dramatik da. Da bin ich nämlich voll bei dir. Insofern muss man mal abwarten, wie sie das
kommt. Das ist so interessant, weil eigentlich war die große Schwäche, hat man immer so gesagt, von der deutschen Mannschaft, ist so diese Konter und dass nach hinten hin dann die Räume offen sind. Und da ist ja gar nichts passiert von Schottland. Also die haben es, gut, klar, sie waren dann irgendwann auch nur noch zu 10, dann ist es auch schwer, aber auch bis dahin, es gab ja nicht einen gefährlichen Konter von Schottland. Und das ist halt die Frage, war das jetzt, weil Schottland so schwach ist, haben wir diese Schwäche nicht mehr? Ja, oder wird es andere Mannschaften geben, die da schon ihre Wege finden werden? Und deshalb, ja, es ist ein super Auftakt, muss man sagen, auch für die Stimmung. Für den Hype, wir haben ja auch gesagt, wenn es jetzt so ein schlechtes Spiel gewesen wäre, sage ich mal, es hätte auch ein dröges 1-0 werden können oder ein 1-1 oder 0-0 oder so. Und alle hätten schon wieder so ein Flashback, so ein Trauma gehabt, so, ah, das wird wieder so eine Nummer, wir freuen uns jetzt hier drauf und dann wird das wieder nichts. Jetzt ist aber die Stimmung entfacht. Man hat vorhin so ein bisschen Bilder gesehen noch auf anderen Sendern an den Public Viewing Plätzen und so, und die Leute gehen steil. Also, und die Spieler haben auch jetzt Selbstbewusstsein, ne? Also, das ist schon, besser hätte es eigentlich nicht laufen können.
Ja, ich glaube auch einfach, für diese Truppe ist das Wichtigste, was gerade passieren konnte, ne? Also, dieses Spiel so mitzunehmen. Weil du musst zu Hause dieses Land und dieses Publikum im Stadion hinter dir haben. Denn Ungarn wird nicht so Fußball spielen, wie das Schottland gemacht hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann kommt das zu der Situation, dass Ungarn dich vielleicht auch irgendwie in eine Situation bringt, dass du vielleicht zurückliegst. Und dann kann das Selbstbewusstsein, das du heute gesammelt hast, schon dazu reichen, dass du dir deine eigenen Stärken bewusst bist. Mhm. Obwohl du auch deine Schwächen kennst.
Und vor allem finde ich es auch ganz gut, wenn sie jetzt nochmal getestet werden. Weil wirklich, also ohne den Erfolg schmälern zu wollen, ich fand Schottland wirklich extrem schwach. Ungarn insbesondere wird Deutschland ganz anders testen, ja. Da bin ich mir sehr sicher. Und die werden dann auch anders pressen, smarter pressen. Schottland hat das ein paar Mal versucht, aber das wirkte nicht so, als wenn die wirklich genau wissen, wie sie anlaufen sollen. Ungarn ist eine gute Mannschaft, eine gestandene Mannschaft, hat wirklich auch Spieler dabei, die in der Bundesliga, auch in der Premier League ihre Spiele regelmäßig machen. Szoboszlai von Liverpool, Billy Orban ist eine Bank hinten drin und so weiter. Ich finde es aber gut, wenn sie nochmal getestet werden, bevor es dann, jetzt greife ich schon sehr weit voraus, aber bevor es dann in die Achtelfinalspiele geht oder so.
Ja.
Das wäre auch schön, schade, wenn sie jetzt glauben, das geht immer so leicht weiter. Ich glaube, dass direkt gegen Ungarn wird nochmal zwei Gänge hochgeschaltet. Das wird ein anderes Spiel werden. Und dann können wir auch erst sehen, ob diese Schwächen in der Rückwärtsbewegung behoben werden. Ich fand schon, dass es ein, zwei Situationen gab, technische Ungenauigkeiten, Rüdiger mal ungenau mit dem Kopf geklärt. Da weißt du, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mehr Qualität hat, dann kann das auch bestraft werden. Ich fand auch Tah in einigen Zweikämpfen nicht besonders glücklich, er hat ja auch noch eine gelbe Karte bekommen, was unnötig war. Das sind alles so Situationen, da wird auch die Hintermannschaft mehr getestet werden in den folgenden Spielen. Und da muss man eben auch aufpassen, dass auch ein Andrich eine gelbe Karte bekommt, die nicht nötig war. Und die beiden hatten halt Glück, dass sie dann im Verlauf des Spiels nicht so viele Situationen hatten, wo sie vielleicht dann sagen, okay, ich muss mich jetzt im Zweikampf zurücknehmen und dadurch entsteht eine gefährliche Situation, weil ich nicht dicht am Mann bin oder so. Das werden alles noch schwierigere Situationen sein in den nächsten beiden Spielen. Aber es ist gut, dass das so eine Rampe ist. So, jetzt hast du ein Fundament gelegt und ich finde es auch gut, dass wir jetzt nicht so unter Druck stehen. Das war in der Vergangenheit ja auch häufiger, dass man im zweiten Gruppenspiel schon massiv unter Druck stand. Jetzt haben wir eine Basis. Wir wissen ja, dass auch die, ich glaube, vier besten Gruppen Dritten weiterkommen. Wir haben ein gutes Torverhältnis uns erarbeitet. Das gibt einem schon mal so eine gewisse Sicherheit.
Ja. Nee, ich unterschreibe das alles und ich finde halt, es ist super schwer, jetzt da irgendwie noch eine große Prognose zu stellen. Du bist ja auch schon mit dem Kopf fast schon weiter. Ich frage mich halt, das Einzige, was man auch negativ natürlich bei sowas sehen kann, ist, dass man jetzt nicht zu hochnäsig wird, ne? Also, dass man diese Konzentration jetzt aufrecht erhält. Das ist natürlich immer so eine Gefahr, wenn es so einfach läuft bei einem Auftaktspiel. Auf der anderen Seite ist es auch eine Ansage an alle anderen Teams. So, ne? Also das werden ja jetzt alle Trainer und alle Spieler der EM geguckt haben und die werden auch festgestellt haben, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind am Start. Jetzt müsst ihr erstmal abliefern. Also das ist immer so leicht zu sagen aus deutscher Perspektive, wir müssen abliefern und so weiter, aber die anderen Vereine müssen ja auch, die anderen Teams müssen auch erstmal abliefern und auch die Favoriten, die man so kennt, die müssen auch erstmal ihre Spiele dann so gewinnen, so souverän und gehe heute glücklich nach Hause.
Mhm. Morgen spielt dann Ungarn gegen die Schweiz, das könnte dann auch für Ungarn nochmal richtungsweisend sein, falls deren Auftaktmatch gegen die Eidgenossen in die Hose gehen sollte, ist Ungarn halt auch im zweiten Spiel dann schon massiv unter Druck. Das kann vielleicht auch so ein bisschen die Herangehensweise noch mal beeinflussen. Wenn Ungarn das Spiel gewinnt, glaube ich, können sie ein bisschen abwartender sein. Dann sind sie auch mit einem Punkt zufrieden gegen Deutschland. Wenn sie verlieren, müssen sie eigentlich gewinnen. Von daher können wir das auch in Ruhe vom Sofa aus beobachten, was da noch passiert. Morgen sind dann noch zwei weitere Spiele. Also es geht ab jetzt erstmal in der Gruppenphase drei Spiele pro Tag.
Mhm.
Das wird mega nice. Ich glaube, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr sind, glaube ich, die Anstoßzeiten.
Ja, genau. Mhm. Spanien, Kroatien und Italien, Albanien machen dann den Abend voll.
Ja. Dann haben wir noch ein paar Einwechslungen vielleicht, die wir besprechen können. Dann haben wir Füllkrug, der direkt gezeigt hat, dass er der torgefährlichste Spieler ist, wenn es um den Abschluss geht, der auch bei seinem Tor dann wieder direkt das Ding sich dann und Gündogan so einfach geholt hat und ich hau den jetzt rein, lass mich in Ruhe. Und das liebe ich so an Füllkrug. Dieses Kompromisslose, gib mir den Ball, ich hau ihn rein. Und ich habe das Gefühl, er ist auch in der Nationalmannschaft nochmal eine Ecke treffsicherer als bei Dortmund. Vielleicht auch, weil er so viele Spieler um sich rum hat, die selber Qualität haben, dass die Gegner sich eben nicht nur auf ihn konzentrieren können.
Anders als bei Dortmund.
Na, aber es ist ja wirklich so. Bei Dortmund ist es die Situation schon was anderes, als wenn du Würz und Musiala, ne, neben dir hast. Das finde ich gut, dass wir noch einen Füllkrug in der Hinterhand haben. Die Geschichte des Spiels fast so ein bisschen Emre Can, der vor zwei Tagen nachgerückt ist für den bedauerlicherweise erkrankten Pavlovic, der direkt ein Tor geschossen hat. Das ist auch für ihn persönlich eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das ist, also ich meine, es gab ja auch viele Unkenrufe, die gesagt haben, warum, was will jetzt Emre Can in der, also es gibt ja, allein in Dortmunder Kreisen ist er ja schon nicht besonders gefeiert gewesen, sage ich mal so. Aber auch das ist eine schöne Antwort. Ja, er hat zwar auch einen komischen Ballverlust gehabt, aber ansonsten war er eigentlich auch direkt da, hat sich gut eingebracht und dann einfach auch dieses Tor wirklich
fantastisch geschossen. Und ja, damit auch gesagt, es ist berechtigt, dass ich hier bin. Also es können hier eine Menge Spieler, können hier viel Positives auch für sich selbst rausziehen aus dieser Partie.
Ich glaube, das Wichtige ist auch, Nagelsmann hat ja immer betont, dass jeder Spieler seine Rolle kennt. Und jetzt lernen wir natürlich hier draußen auch so langsam diese Rolle kennen. Also ein Füllko kannst du dann für einen Havertz bringen vorne, um nochmal einen torgefährlichen Stürmer zu haben. Müller dann als Zehner.
Zwei Assists gemacht,
auch ein starkes Spiel gemacht, auch da nochmal eine andere Facette des Spiels reingebracht. Schaden halt als Ersatz für einen Kroos in der letzten Minute. Was für mich dann noch super wichtig war im positiven Sinne, war Groß, Pascal Groß, der sich in der zweiten Halbzeit sehr nahtlos eingefügt hat. Das hast du gar nicht großartig gemerkt, dass da jetzt ein Andrich-Groß-Wechsel stattfand und dann, dass Andrich da mit dieser gelben Karte dann den auch schonen kannst und rausnehmen kannst. Sehr positiv. So ein ganz leichter werden uns trotzdem höchstens noch die Leistung von Sané, der ja, glaube ich, auch dann noch da als ein wichtiger Einwechselspieler gilt, der jetzt in diesem Spiel nicht das Letzte gezeigt hat. Man aber auch ehrlich sein muss, das war auch nicht nötig. Und er hat auch zwei, dreimal dann schon den Ball ganz gut gefordert. In seinen Dribblings ein bisschen unglücklich gewesen. Das vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, aber ich glaube schon, dass Nagelsmann der eine sehr genaue Idee hat, welche Spieler wann zu kommen hat.
Ja, ich würde vielleicht noch Mittelstädt erwähnen, der ist eigentlich leiden auf oder jammern auf hohem Niveau, aber der hat jetzt auch nicht wirklich viel gezeigt. Der war hinten eigentlich überhaupt nicht gefordert. Nach vorne hat er aber jetzt auch nicht überragend gespielt. Also da kam jetzt nicht so viel von Mittelstädt. Das könnte man noch als ein leichten Kritikpunkt nennen, aber das ist eigentlich auch schon, da hat man schon das Gefühl, man sucht jetzt ein bisschen was, um ein bisschen was, um ein bisschen Balance herzustellen, weil er ist in erster Linie ist er Linksverteidiger und da gab es nicht viel zu tun.
Ja, es sind ganz viele Bereiche, die du überhaupt nicht bewerten kannst nach dem Spiel, finde ich, und das gehört genauso dazu. Ich habe da auch vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, mir eben auch schon mal so ein paar Bewertungen von anderen, von den Medien durchgelesen und so und denke mir so, ey, das ist ganz geil. Was willst du bei den Innenverteidigern heute erzählen? Was willst du bei den Außenverteidigern heute erzählen? Klar, du kannst engagiert versuchen, dich schon mit einzubringen, aber dieses Spiel hat sich ja im Zentrum abgespielt und das hatte Deutschland so in der Hand, dass da überhaupt gar keine Chance war, sich über andere Positionen irgendwie zu profilieren. Und vielleicht ist das auch ganz gut, weil dann musst du halt nicht so viel drüber nachdenken und sie müssen nächstes Mal und gegen Ungarn werden sie anders gefordert sein, dann halt liefern.
Ja, das ist tatsächlich so, dass die Gesamtleistung dann wirklich so stimmig war, dass man dann nicht über einzelne Spieler so sprechen muss. Ich fand auch, dass da bei Mittelstädt der ein oder andere technische Patzer so ein bisschen drin war, dass da ein paar Situationen waren, die nicht ideal gelöst waren, die jetzt gegen einen großen Gegner, wenn du in einem Viertelfinale gegen Spanien spielst und jeder einzelne Fehler, jede einzelne technische Unsauberkeit ins Gewicht fallen, dann müsste man da sicherlich drüber sprechen. Heute wurde das glatt gebügelt von der Mannschaftsleistung oder aber auch von schwachen Schotten, die zu keinem Zeitpunkt das Gefühl erweckt haben, sie können das ausnutzen. Also es war einfach kein Prüfstein. Ne? Und auch bei Sané, ich hoffe mal, dass er jetzt nicht wieder Prügel einsteckt. Das ist auch so ein bisschen der Automatismus der Medienlandschaft, des Social Media, dass jetzt alle wieder sagen, oh Sané, der hat da gar nichts mehr zu suchen und so weiter. Ich hoffe mal, dass das mal ausbleibt. Der kam jetzt auch in eine Situation, da war eigentlich auch schon alles gegessen.
Stand's
3-0.
3-0 immer war mit einem Mann in Überzahl, also irgendwie.
Ja. Genau. Von daher.
Ja, vor allen Dingen durch die rote Karte haben die sich ja quasi noch mehr, also nach der Pause haben die sich ja noch mehr zurückgezogen. Da war ja ganz klar die Devise, wir wollen hier möglichst nicht abgeschossen werden. Und hast du einfach so einen massiven Block da hinten gehabt oder mehrere Blöcke. Und das zielt jetzt auch nicht hundertprozentig auf vielleicht Sanés Stärken, so, man weiß genau, er versucht diese 1-gegen-1-Situation und dafür will man ihn auch. Also genau, wenn man Sané nicht hat, vermisst man immer jemanden, der auch mal diese 1-und-1-Situation nimmt, ne? Weil das auch Räume schafft für andere Spieler und manchmal bleibst du dann halt hängen und dann sieht es halt natürlich immer blöd aus, aber wenn er einmal da durchkommt, dann brennt's aber auch direkt lichterloh im Strafraum. Also ich glaube, wir haben noch nichts von Sané gesehen, um uns hier ein finales Urteil erlauben zu können.
Genau, aber die Diskussion ist fürs Erste beendet. Ob Gündogan nicht vielleicht für Sané weichen sollte, das wird auf jeden Fall im nächsten Spiel nicht der Fall sein. Es sei denn, da ist jetzt doch noch eine Schienbeinprellung oder so bei Gündogan und das wollen wir mal nicht hoffen. Gut, ja, wir sind sehr happy. Das war ein toller Auftakt. Dann lass uns einen Blick auf den morgigen Tag werfen. Da haben wir aus Gruppe A natürlich noch Ungarn gegen die Schweiz und dann haben wir noch Gruppe B.
Gruppe B. Ja. Wir haben morgen, glaube ich, Kroatien gegen Spanien, oder?
Spanien, genau.
Das Topspiel und davor, glaube ich, noch Italien
gegen Albanien. Danach Italien gegen
Albanien. Ach, danach Italien gegen Albanien, ja.
Mhm. Auch ein sehr, schon, das ist, also Italien-Albanien ist schon...
Das Albanien habe ich ja schon gesagt in der Vorschau. Wenn die in einer besseren Gruppe gelandet wären, hätte ich denen ein bisschen was zugetraut. Wenn die irgendwie in dieser Rumänien-Ukraine-Gruppe da gelandet wären, aber so ist, wird schwierig. Aber es wird auch, da musst du auch Steine klopfen
gehen. Ja, vor allem Italien-Albanien ist ja auch von der geografischen Situation schon auch nochmal ein bisschen Feuer drin. So, das kann nochmal, also... Das allein deshalb, glaube ich, spannend zu sehen, was da passiert. Und Albanien bei dieser Europameisterschaft. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Aber naja. Kroatien gegen Spanien ist das erste Ding. Aber wollen wir erst über Ungarn sprechen? Oder?
Ja, wir können, wie du magst, wir können gerne über die deutsche Gruppe noch kurz sprechen. Ungarn gegen die Schweiz.
Was? Und da würde mich schon nochmal interessieren, auch die Einschätzung von euch, nach dem, was ihr heute gesehen habt. Was erwartet ihr da morgen?
Wir müssen mal gucken. Das ist die spannende Frage, weil jetzt ist natürlich jetzt all diese ganzen Prognosen und Testspiele und sowas ist ja jetzt Makulatur, jetzt kommt's drauf an. Ja, ich habe ja schon in der Vorschau gesagt, ich schätze Ungarn sehr hoch ein, ich bin ja ein großer Ungarn-Fan, aber wahrscheinlich, vielleicht kacken die auch morgen ab und die Schweiz, die hat eine grausame Qualifikation gespielt und die hat, wenn sie jetzt drauf ankommt, wenn sie ihre Fünferkette gut hinbekommen, dann können sie das auch wuppen, also das ist so ein 50-50-Ding einfach. Also,
vor allen Dingen,
ein wichtig ist, vorentscheidendes Spiel, finde ich, für die gesamte Gruppenkonstellation.
Ja, darauf wollte ich nämlich genau hinaus, so ein 5-1 von Deutschland ist ein anderes Ergebnis für so eine Paarung Ungarn gegen Schweiz als ein 1-0 oder irgendwie sowas, dann wird's ja jetzt schon, also für beide maßgeblich, was da passiert. Selbst dass diese dritte Platzierung, also diese dritte Platzregelung und noch 8 Teams mehr, da haben wir, aber das nervt mich. Also, aber trotzdem, da entscheidet sich, glaube ich, wer folgen kann und wer Deutschland am meisten ärgern kann.
Das wissen die auch, glaube ich. Die wissen, haben ja auch gesehen, wie schlecht Schottland gespielt hat. Ja. Die werden ja wahrscheinlich vom Fernseher gesessen haben. Ja. Und die haben ja auch gesehen, okay, Schottland können wir schlagen, Deutschland wird schwierig, also müssen wir morgen gewinnen.
Ja. Die haben unsere Watchparty geguckt.
Glaube ich auch.
Ja. Ja, ungarische Untertitel auch.
Ja. Ja, aber das ist ja auch, ich war letztes Mal in Budapest unterwegs und da hingen sehr viele Plakate von dir in den Wänden. Mhm. Ja. Zitate von dir aus Bundesliga und Leute, die quasi wissen wollten, was du über die ungarische Nationalmannschaft
hast. Ja, ich habe ungarische Wurzeln.
Ja.
Viele Wurzeln, ne?
Im Namen auch schon erkenntlich.
Ja. Orban Gade, das ist alles so.
Orban Gade. Ja. Du bist am Gardasee geboren.
Wow.
Jesus Christ.
Du hast kein Recht mehr, jetzt dich noch zu beschweren, das ist schon klar.
Hey, ich habe hier 4 Stunden euch schlechten Witzen zugehört. Da wollen wir am Ende noch wenigstens mal einen machen, oder?
Ich meine, du bist jetzt im Club, also du kannst jetzt nicht mehr. Ist das Trikot jetzt an? Also,
ja, stimmt.
Ist das Teil der Gruppe oder nicht? Ja, also ich denke auch, das wird eher ein Duell auf Augenhöhe. Ich würde Ungarn im Gesamten leicht stärker einschätzen als die Schweiz, aber in diesem direkten Duell kann alles passieren. Und wie du sagst, ich glaube auch beide wissen, dass das ein vorentscheidendes Spiel ist. Und deswegen ist es auch schon sehr, sehr spannend. Also es geht direkt los. Und wir dürfen auch Schottland nicht unterschätzen. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Schweiz und Ungarn gewinnen sicher gegen Schottland. Da wird sich nämlich zeigen, falls Schottland sich wieder defensiv aufstellt, inwiefern können dann Ungarn und Schweiz diesen Riegel so bespielen, wie es Deutschland kann. Da ist nämlich dann die Qualität auch eher eine andere bei beiden Mannschaften. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es klar ist, dass Schottland hier dreimal deklassiert wird. Das sehe ich nämlich auch nicht. Und auch Schottland hat jetzt Deutschland weg. Ja, aber die können eventuell auch jetzt aus einer Underdog-Position mit einem Sieg und einem Unentschieden ist für die auch noch alles drin.
So. Haben sie halt nur ein bisschen das Torverhältnis versaut. Deswegen das haben sie auch versucht zu vermeiden. Hatten wir schon gemerkt nach dem frühen 0-2, dass sie dann noch mal eine tiefe Stufe defensiver geworden sind. Ist ein Longshot, wie das so schön heißt.
Ja. Genau. Gut, dann haben wir Kroatien-Spanien. Das ist so das erste Highlight. Zwei der stärker einzuschätzenden Teams, mit Spanien sicherlich einen der absoluten Top-Favoriten, aber auch Kroatien kann man immer was zutrauen. Das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil du natürlich mit Italien in der Gruppe auch jemanden hast, der Ambitionen hat, und Albanien ist so ein bisschen die Unbekannte. Da wird sich zeigen, wie die dann die großen Teams eventuell ärgern können, Zünglein an der Waage sein können. Also da wird sich auch schon ein bisschen was entscheiden können, ne? Das willst du auch nicht verlieren.
Ja, das ist eine ganz schwierige Gruppe, nicht? Mhm. Wenn du da eine Niederlage hast, dann ist es schon richtig bergauf. Kroatien gegen Spanien kann aber auch ein richtiges langweiliger Spiel werden, so, weil die sind beides Teams, die lassen den Ball gerne laufen, die lassen sich den Ball auch schwer wegnehmen. Sind jetzt keine Teams, die offensiv nach vorne spielen. Nations League-Finale, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, 0-0 und dann in Elfmeterschießen entschieden. Mhm. War auch eher zähe Kost. Bin ich gespannt, wie das Spiel wird.
Mhm. Ja, aber so ein Turnier hat einfach nochmal einen anderen.
Ja.
Ich finde, da kann man immer schwer Hochrechnungen machen von Testspielen und anderen. Das ist einfach, hat man ja jetzt auch in Deutschland gesehen, das war ein ganz anderer Auftritt als jetzt das letzte Spiel gegen Österreich? Nee.
Griechenland?
Griechenland, nicht Österreich.
Nee, ja, aber warte mal, Griechenland, doch, das war das letzte, ja.
Ja. Und deshalb, ja.
Ja, sehr gut. Nee, muss raus.
Ja. Und das lass sie raus, lass sie raus.
Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja, also, ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen.
Ja.
Wir haben einen wunderbaren Auftakt gehabt in diese Europameisterschaft. Du wolltest
eine Frage noch, was, wie fandet ihr die Auftaktfeier, diese Eröffnungsfeier mit den Farben
langweilig
und Formen?
Egal. War
vollkommen egal.
Ja, alles.
Ich hätte mir eher einen Act gewünscht, so irgendjemand, der so
aber ein bisschen. Aber welcher Act könnte es
mit
sein?
Mit ein bisschen peppiger Musik. Die Europameisterschaft eröffnet so, und mal so richtig.
Apache, Apache, so.
Ja, Apache. Udo Lindenberg.
MC Escher.
Ja, ich halte nicht so viel von diesen, ich fand die jetzt nicht, also es war ganz nett, waren junge Leute, die getanzt haben, ist doch schön.
Ja, ich fand's ganz nett, dass es jetzt mal ein bisschen zurückgenommen war. Ja, ist so, also ich meine, gut, wir haben jetzt keinen Bruno Mars, wo man sagt, okay, das ist der deutsche.
Ja, den könnte man doch anheuern.
Ja, aber das ist halt auch.
Moment, das ist eine UEFA-Veranstaltung.
Ja.
Keine deutsche Veranstaltung. Die UEFA entscheidet darüber, wer dort auftritt.
Ja, aber es ist
da
ja
müssen wir doch als so, Deutsche noch keine Gedanken darüber machen, ob da
ja, wer es gibt ja ein Gastgeberland und es ist ja schon so, dass du auch dich als Gastgeberland vorstellst. Es ist bei den Olympischen Spielen so, dass es auch immer ein bisschen lokal eingefärbt ist, was da gemacht wird. Ich fand das unspektakulär, wenig störend. Es wurde jetzt mal der Fußball in den Vordergrund gestellt und nicht irgendwelche Bühnen aufgebaut und dann irgendwas getrellert. Ich fand das erfrischend. Also das hat mir jetzt nichts gegeben, aber es hat mich auch nicht genervt. Und ich habe mich auf das Spiel, ich habe mich auf das Spiel gefreut und ich brauche keine Eröffnungsfeier, wo irgendwie dann welche Bühnen rauf und runter. So, es ist nicht der Super Bowl. Ich fand das völlig in Ordnung. Es wurde gezeigt, dass Europa ein Fest feiert, friedlich miteinander, cool mit mir. Aber ich fand also nichts, was mir jetzt in Erinnerung bleibt.
Was ein bisschen schade war, weil es untergegangen ist, aber was ich sehr cool fand, war die Idee mit den Europameisterkapitänen, den
Menschen,
dass dann Bernhard Dietz, Jürgen Klinsmann und die Frau des verstorbenen Franz Beckenbauer da waren.
Mhm.
War ein bisschen blöd, dass die Frau dann, die arme Frau Heidi Beckenbauer, da 10 Stunden lang diesen Pokal halten musste.
Mhm.
Das war mir ein bisschen leid für sie. Aber von der Idee her fand ich das ganz nett.
Ja, voll.
Aber wie viel haben diese Idee gecheckt? Weil ich habe sie auch erst gecheckt,
nachdem ich gesagt habe. Ich glaube, wir haben es ja den Kommentar nicht gehabt.
Okay. Ja.
Wahrscheinlich schnell gecheckt.
Aber ich hatte auch, das war wie so ein IQ-Test, wo man sagt, okay, wo ist der Zusammenhang?
Ja.
Warum
ja,
diese drei? Was?
Ja. Ja. Ich habe auch Heidi Beckenbauer nicht erkannt.
Ja.
Also ich glaube, wenn man jetzt, als ich dann gehört habe, war, ach ja klar, natürlich, dann kam mir das Gesicht auch wieder vor Augen. Man hat sie ja doch schon ab und zu mal gesehen.
Ja, genau.
Aber dann hätte man es vielleicht checken können.
Und dann gab es diesen kleinen Gruß von ihr an ihren Mann und dann dieser Inception-Moment über die Displays Das war schon schön gemacht. Also das hätte ich gerne mit Ton mehr mitgekriegt.
Ja.
So, und Bernhard Dietz erkennen, das ist halt einer von 100.
Ja,
das bei Fans der heutigen Zeit.
Ja, auch nicht hin, aber hätte kannst du deine Fingern eigentlich erkennen.
Gut, dann zurück zur Abmoderation. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein langer und ein erfolgreicher Abend. Wenn ihr auch das Spiel geguckt habt und diese M-Studio, freuen wir uns über Kommentare. Was ist eure Einschätzung zur Leistung der deutschen Nationalmannschaft? Wenn ihr ein Trikot gewinnen wollt, dann seid ihr hier auch an der richtigen Stelle, denn wir haben hier ein Original Europameisterschaftstrikot der deutschen Nationalmannschaft hängen. Das werden wir im Laufe des Turniers signieren. Nicht das Trikot, aber den Rahmen. Und dann könnt ihr euch zu Hause, falls ihr das gewinnen solltet, aussuchen, ob ihr den Rahmen behalten wollt oder nicht. Und was ihr dafür tun müsst, um dieses Trikot zu gewinnen, das werdet ihr im Verlauf unserer Sendung erfahren. Es lohnt sich, in jeder Folge dabei zu sein. Vielleicht streuen wir das einfach mal irgendwann mal ein. Und falls ihr das verpasst, verpasst ihr eure Chance auf das Trikot.
Vielleicht ja schon am Montag, wenn wir unsere nächste Folge aufzeichnen.
So sieht das aus. Dann wissen wir da ein bisschen mehr. Wir gucken so viele Spiele, wie es uns möglich ist. Bis dahin, lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Nacht.
Tschüss. Eintracht.